Domradio Menschen.
Manche Termine kennt man lange vorher und denkt, ach, bis dahin ist noch so viel Zeit, bis die Kinder Abitur machen zum Beispiel oder bis zum 40. Geburtstag, wenn man selber in den 20ern ist, das scheint ewig oder bis zum Ruhestand. Aber in all diesen Fällen quasi über Nacht ist es auf einmal soweit. Man steht da, hält ein Glas Sekt in der Hand und schaut zu, wie das Kind sein Abi-Zeugnis bekommt, wie die Freunde zum 40. Geburtstag gratulieren oder die Kollegen einen in den Ruhestand komplimentieren. Werner Höpsch, seit 1978 im Erzbistum Köln tätig, die letzten Jahre als Leiter des Referates Dialog und Verkündigung, wird es übermorgen so ergehen. Dann ist seine berufliche Zeit im Erzbistum vorbei und er darf in den Ruhestand oder er muss oder er will. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Werner Höpsch in den Ruhestand gehen wird und auf ein langes, sehr aktives, engagiertes Berufsleben zurückschaut. Und das werden wir jetzt auch machen in der Sendung Menschen. Wir schauen auf dieses Berufsleben und weil sich diese Woche im Domradio alles um das Thema Sehnsucht dreht, werden wir die Spur der Sehnsucht oder der Sehnsüchte von Werner Höpsch aufnehmen. Was das mit einem Ochsen, mit Karl May und mit Bahnreisen zu tun hat, das erzählen wir jetzt in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Werner Höpsch. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon ist Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Werner Höpsch und diese Woche ist im Domradio die Woche der Sehnsucht. Und deswegen, Werner Höpsch, im Fragebogen stellt sich unser Gast selber vor, aber gleichzeitig taucht da heute schon mal hier und da die Sehnsucht auf. Name wissen wir, Alter?
65.
Da müssen Sie doch tatsächlich nachdenken.
Ja, man wird jedes Jahr älter.
Ja, aber wenn man in 2 Tagen in den Ruhestand geht. Beruf?
Ja, Theologe, Referent oder jetzt Leiter des Referates Dialog und Verkündigung.
Berufung?
Menschen begegnen.
Wenn ich als Kind Sehnsucht hatte, dann nach?
Sehnsucht nach draußen.
Mit Karl May konnte ich?
Lange Jahre sehr viel anfangen, das war ein Begleiter und dann kam eine Phase, wo ich aus Karl May rausgewachsen bin und später nochmal einen ganz neuen Zugang gefunden habe.
Reisen heißt für mich?
Den Alltag unterbrechen, Neues sehen und vor allem erfahren.
Dass ich meiner Sehnsucht nach Frieden nicht im Zivildienst Ausdruck geben konnte, sondern zum Dienst bei der Bundeswehr gezwungen wurde, war für mich?
Das war für mich erstens eine ganz große Enttäuschung, dass ich da hin musste, obwohl ich nicht wollte. Und zum Zweiten war für mich die Bundeswehrzeit eine verlorene Zeit.
Dass ich bei der Bundeswehr den Schießbefehl verweigert habe, hat mir...
Das hat mir insgesamt Kraft gegeben, weil ich da gelernt habe, es gibt Dinge, die ich nicht tun will und die tue ich dann auch nicht.
Ich hatte damals so eine konsequente Sehnsucht nach Pazifismus, weil?
Weil die Logik der Welt ist, Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Und meine Sehnsucht ist, dass wir andere Wege einschlagen als die der Gewalt und auf diesem Weg dann uns dem Frieden nähern.
Frieden gibt es nur, wenn
Dialoge geführt werden, Menschen sich auf Augenhöhe begegnen.
Die Bibel ist das Buch für mich?
Es ist das Buch für mich, weil da sehr viele Erfahrungen und Verheißungserfahrungen und Verheißungen drin enthalten sind und weil ich da einer Geschichte von vielen hunderten Jahren begegne.
In der Bibel finde ich über Sehnsucht
sehr viele Stellen, die vom Aufbruch handeln, die vom Verlassen des Altgewohnten handeln und die eine Verheißung in die Zukunft bieten.
40 Jahre lang eine Pax Christi-Gruppe aufrecht zu erhalten, geht nur, indem
man selber von der Gruppe getragen wird und nicht selber der Organisator ist. Und es geht nur, wenn es menschliche Beziehungen gibt und auch miteinander gegessen und getrunken wird und nicht nur gearbeitet.
Politische Sehnsüchte sind mir fremd. Wichtiger sind mir politische Visionen, weil?
Sehnsucht ist für mich ein Begriff, der sehr unbestimmt ist, ins weite Offene hineingeht. Und Visionen, das sind für mich Entwürfe, die eine Zukunft beinhalten, die konkret auch ist.
Wer in die Fänge einer Sekte geraten ist, braucht
gute Begleiterinnen und Begleiter und er braucht Menschen, die ihn nicht abschreiben.
Ein Dialog ist nur ein Dialog, wenn
wir es schaffen, uns ohne Vorurteile beziehungsweise auf Augenhöhe zu begegnen und wenn wir einander zuhören lernen und nicht zwei getrennte Monologe führen.
Die katholische Kirche kann vom Buddhismus lernen, dass
es Fragen gibt, die innerhalb der katholischen Kirche auch noch nicht beantwortet sind und dass es sich lohnt, sich diesen Fragen zu stellen. Insbesondere kann sie lernen, was Meditation und Besinnung bedeuten und beinhalten können.
In jedem Gottesdienst sehne ich mich nach mehr Stille, um
Einfach um zur Ruhe zu kommen, um einfach mal nicht das Wort und die Musik zu hören und mich von ihr leiten zu lassen, sondern um in der Stille Begegnung zu suchen.
Für den Ruhestand wünsche ich mir
Gelassenheit, dass ich nicht mehr so viel laufen muss und zum ersten Mal seit meinem 6. Lebensjahr ich neu einüben darf, was es heißt, den Alltag selber zu strukturieren.
Gott ist?
Der Nahe und der Ferne.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Dr. Werner Höpsch, seit 1978. Also wenn ich recht nicht rechne, sind das 39 Jahre, arbeiten Sie für das Erzbistum Köln, zuerst als Referent für religiöse Bildung von Jugendlichen und zuletzt als Leiter des Referates Dialog und Verkündigung. Ab übermorgen, Werner Höpsch, sind Sie im Ruhestand. Ich finde manche Worte so sprechend, aber das ist so ein komisches Wort. Ruhestand, als wenn Ruhe stehen könnte, auf irgendwelchen Ruhebeinen oder so. Wie klingt denn Ruhestand in Ihren Worten, in Ihren Ohren?
Das klingt äußerst merkwürdig, weil ich mich nicht in einem Ruhestand sehe, sondern in einem neuen Lebensabschnitt. Mhm. Und das ist was völlig anderes als Ruhestand. Und nur weil man nicht mehr einer bezahlten Berufstätigkeit nachgeht, ist damit nicht ein Ruhezustand oder Ruhestand erreicht. Also ich kann mit dem Begriff Ruhestand ganz wenig anfangen.
Da hege ich große Sympathien für Ihre Sichtweise. Ich finde, es ist auch nochmal, an dieser Stelle wird eine Arroganz der Ökonomie deutlich. Als wenn der Gegensatz zum Berufsleben Ruhestand wäre, als wenn alles, was nicht ökonomisiert wäre, wo wir nicht gegen Geld arbeiten, Ruhe wäre. Also mich befremdet das. Sie offensichtlich auch. Gibt es ein anderes Wort für Ruhestand im Deutschen? Also was dass die Beendigung der beruflichen Tätigkeit, wie klingt das denn in Ihren Ohren?
Ja, genauso merkwürdig.
Okay.
Also ich sage nochmal zum Ruhestand. Also ich bin ja der Überzeugung, dass es überhaupt niemals einen Ruhestand gibt. Also auch das Paradies ist für mich kein Ruhestand. Und Ruhe in Frieden, also ich glaube, lebe in Frieden. Das wäre hier die Aussage. Und es ist für mich einfach ein Wechsel. Ja, einfach ist es vielleicht doch nicht. Aber es ist ein Wechsel. Und zum ersten Mal, das habe ich mir jetzt klar gemacht, seit meinem 6. Lebensjahr habe ich jetzt nicht mehr einen vorgegebenen Terminkalender, sondern gebe mir den selber. Habe nicht eine vorgegebene Tagesstruktur, also 8 Uhr Schulbeginn oder 10 Uhr Uni oder Termine im Berufsleben. Das hört jetzt einfach auf und ich bin für meine Termingestaltung und für die Strukturierung des Tages selber verantwortlich. Ich denke, das ist für mich nochmal eine Herausforderung. Da muss man mit umgehen lernen, denn die Zeit nach der beruflichen Tätigkeit, das ist ja nicht eine Urlaubszeit. Urlaub ist dadurch gekennzeichnet, dass Urlaub zu Ende geht. Das geht jetzt in dem Sinne nicht zu Ende und ich bin da einfach gespannt. Ich kann mir da Dinge überlegen, aber finde, es wird auch einiges geschehen, was ich mir nicht vorher überlegt und ausgedacht habe.
Warum sollte es im Ruhestand, warum sollte der John Lennon plötzlich nicht mehr gelten? Life is what's happening to you while you are busy making other plans, hat er gesagt. Das Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, Pläne für dieses Leben zu machen. Diese Woche im Domradio haben wir eine Themenwoche. Das Thema ist Sehnsucht. Das ist ein großes Thema. Die Frage ist, ist es auch für Sie ein Thema?
Also das Wort Sehnsucht gebrauche ich zur Beschreibung meiner Lebenssituation äußerst selten. Ich habe da Worte wie Visionen. Ich habe da Worte wie Hoffnung oder vielleicht noch besser Hoffen. Bei dem Wort Sehnsucht kommt mir in den Sinn erstmal also Bilder von Caspar David Friedrich, etwa der Wanderer über dem Nebelmeer, wo ein Mann Blick auf das Nebelmeer richtet und in die Ferne blickt. Oder das Bild Frau am Fenster, wo eine Frau in einem Raum ist, das Fenster geöffnet und nach draußen blickt und da in die Weite blickt, aber keine Konturen zu erkennen sind. Ich habe es lieber noch mal mit Konturen, die auch in den Visionen noch einmal aufscheinen.
Die Sendung Menschen heute mit Werner Höpsch. Er leitet noch das Referat für Dialog und Versöhnung im Erzbistum Köln. Werner Höpsch, als Kind haben Sie viel Karl May gelesen. Das haben Sie mit vielen, vielen aus Ihrer und auch aus meiner Generation gemeinsam. Bei mir stillte Karl May, ich glaube, eine Sehnsucht nach Abenteuern und nach großen Gefühlen und nach fernen Ländern. Warum haben Sie Karl May gelesen?
Ich glaube, genau aus diesen Gründen. Einmal habe ich Karl May gelesen, weil es eine spannende Literatur war und ist. Dann habe ich Karl May gelesen, weil ich damit oder über die Reiseromane in ferne Länder gekommen bin, in die ich sonst nicht gekommen bin. Und das kann ich erst im Nachhinein sagen, so hat mich an Karl May fasziniert, dass er ganz realistisch geschrieben hat, so als ob er da gewesen wäre. Das sind Berichte, Reiseberichte, die er selber erlebt hat. Und das ist für mich an Karl May das Faszinierende.
Ja, wenn man weiß, dass er nie da war. Also mir ist es auch so gegangen, als wäre er mit jedem Stein persönlich per Du, als ich irgendwann, als ich dann erwachsen war, erfahren habe, dass Karl May niemals irgendeines dieser Länder betreten hat, da bin ich ist ein bisschen eine Welt zusammengebrochen.
Ja, er hat ja am Ende seines Lebens sowohl den Orient bereist als auch Amerika.
Gut, aber zu der Zeit, wo er geschrieben hat, nicht.
Wo er geschrieben hat, nicht. Und das ist das Faszinierende, dass er ja so in den Personen Karabinemsi und Old Shatterhand selber gelebt hat, dass er, ich denke, selber dann dem erlegen ist und gesagt hat, ja, da war ich tatsächlich gewesen. Also seine Fantasie, die Welt war so stark gewesen, dass die ihn so geprägt hat. Er konnte ja dann auch die Narben zeigen, also wenn er auf dem Podium irgendwo saß und erzählt hat, dann hat er seine Brust entblößt und da die Narben gezeigt oder die angeblichen Narben, die er in den Auseinandersetzungen mit Arabern oder feindlichen Indianern erhalten hat.
Erlitten hat er das, wollen wir jetzt nicht pathologisieren, da gäbe es jetzt viel zu sagen. Sie haben später selber über Karl May geschrieben und der Titel heißt Und ist es wirklich wahr, Sidi, dass du ein Giauer bleiben wirst, ein Ungläubiger? Und der Untertitel ist Karl May und der interreligiöse Dialog. Was haben Sie herausgefunden?
Ja, vielleicht zunächst einmal, wie bin ich überhaupt dazu gekommen?
Ja.
Das habe ich ja dann 30 Jahre, nachdem ich in meiner Jugendzeit Karl May gelesen habe, geschrieben. Ich hatte Vorträge zum Thema Islam und dann meldeten sich Menschen und sagten, das kennen wir. Da sag ich, woher kennen Sie das an? Die von Karl May. Und dann habe ich gesagt, dann musst du nochmal Karl May lesen. Mhm. Und da sind mir Dinge aufgegangen, die mir als Jugendlicher gar nicht aufgegangen sind. Da habe ich drüber weggelesen.
Mhm.
Und da ist mir sehr deutlich geworden, dass Karl May sich sehr engagiert hat, sehr eingelassen hat auf andere Kulturen und andere Religionen. Natürlich in seiner Fantasie, aber er hat sich darauf eingelassen. Und das hat mich fasziniert. Wie stellt er denn jetzt etwa den Islam dar? Wie stellt er die indianischen Religiositäten und Religionen dar? Und das, finde ich, sind spannende Unternehmungen.
Und was haben Sie Spannendes herausgefunden?
Ich habe herausgefunden, dass Karl May ein sehr für seine Zeit, muss man sagen, ein sehr interreligiös lebender Mensch war, ohne jemals Kontakt zu einem Muslim oder zu einem Anhänger einer Naturreligion zu haben. Er hat sich für den interreligiösen Dialog und die Begegnungen stark gemacht. Und in seinen letzten Lebensjahren hat er sich für ein Projekt sehr, sehr stark gemacht, nämlich für den Frieden. So, das war sein letztes Lebensprojekt gewesen, Pacem in Terris, Frieden auf Erden.
Mhm.
Und bei seinem letzten Vortrag in Wien saß auch Bertha von Suttner unter den Zuhörerinnen und war begeistert von Karl May und seiner Sehnsucht nach Frieden. Und an Karl May habe ich gelernt oder gesehen, dass es möglich ist, in einer Enge zu leben und sich eine Welt der Weite, eine Sehnsuchtwelt zu schaffen.
Und auch eine Welt, in der die Menschen fähig sind, Frieden zu schaffen, zu schließen. Also, und es war ja nicht immer, es war ja nicht so, dass Old Shatterhand nur der Gute war, sondern auch Winnetou. Also es gab in allen Welten Menschen, die, ich sage jetzt mal mit Goethe, edel waren. Edel im Sinne von, sie waren fähig, von ihren Nickeligkeiten und Verletzungen abzusehen und darüber wegzusehen und Frieden zu schaffen. Also er hat auch ein gutes Menschenbild gehabt.
Ja, da haben Sie ja ein ganz wichtiges Wort genannt, edel. Das war ja sein letztes Projekt, das Edelmenschentum.
Das
also
nicht.
Das ist ein Wortungetüm, Edelmenschentum.
Ja.
Aber genau das ist gemeint, das Edelste von allen Kulturen und Religionen zu nehmen und da die Menschen daran zu erinnern, das doch zu leben. Man darf jetzt nicht verschweigen, dass der Zeit geschuldet Karl May auch Vorurteile bedient hat. Das ist auch klar. Aber wenn man ihn vergleicht als Schriftsteller mit anderen aus seiner Zeit, so sehe ich da eine große Menschenzugewandtheit. Und er hat sich immer verstanden als pädagogischer Schriftsteller. Das macht auch einige etwas abschrecken, weil eben Literatur soll keine pädagogische Funktion haben. Ich frage, warum eigentlich nicht?
Offensichtlich hat er auch erzählt, sonst hätten wir das nicht alles so gelesen. Am Ende ging es ihm um Frieden. Sie haben gesagt, selbst Bertha Suttner, die große Frauen- und Friedensrechtlerin, hat ihm zugehört. In ihrem Leben geht es auch ganz viel um Frieden. Sie haben zum Beispiel seit 40 Jahren eine Pax Christi-Gruppe in Brühl und davon erzählen wir gleich. 40 Jahre an einer Sache dranbleiben, 40 Jahre einer Gruppe treu bleiben, das macht man nur, wenn etwas sehr, sehr, sehr wichtig ist. 40 Jahre Pax Christi in Brühl und 40 Jahre Werner Höpsch in der Pax Christi-Gruppe in Brühl müssen also wichtig sein. Warum?
Die Pax Christi-Gruppe in Brühl ist für mich ein ganz entscheidender Ort des Kircheseins. Und deswegen ist mir das so wichtig. Und Kirchesein ist für mich an dieser Stelle ganz konkret. Einmal ist es eine Gemeinschaft von Menschen, die einen Namen haben, die sich begegnen, die miteinander feiern. Und zum Zweiten ist es eine Gemeinschaft von Menschen, die in der Sicht oder im Licht des Evangeliums versuchen, die Gegenwart zu gestalten, indem wir uns, jetzt sage ich wir, uns für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Das ist das Wichtige, das Evangelium konkret werden zu lassen.
Wollte ich gerade sagen, also ich meine, es gibt ja viele Friedensgruppen, aber das noch wichtig, also dass der Frieden ist nur das Resultat. Das Wichtige ist, das Evangelium zu leben.
Ja, das Evangelium ist in unserem Verständnis das Evangelium des Friedens. Der Frieden ist im Evangelium zentral. Der Frieden ist in jeder Eucharistiefeier sehr zentral und nicht nur beim Friedensgruß. Der ist von vorne bis hinten, lese ich und feiere ich die Eucharistie als eine ganz große Friedensfeier.
Das ist interessant. Ich würde immer sagen, das Allerzentralste ist die Liebe. Sie sagen, der Frieden ist so zentral.
Ja, es gibt ja keinen Frieden ohne Liebe und keine Liebe ohne Frieden. Das sind Worte, die sehr eng beieinander liegen. Aber jetzt nochmal zu der Pax Christi-Gruppe.
Aber das gehört doch alles
zusammen. Das gehört da zusammen. Und zwar wichtig ist für uns, dass wir uns am Ort engagieren. Also nicht nur Unterschriftenlisten ausfüllen, nicht nur Petitionen einreichen, sondern in unserer kleinen Stadt Brühl, 40.000 Einwohner, mit den ganz konkreten Menschen, die dort leben, uns für Frieden und Gerechtigkeit am Ort und weltweit einsetzen.
Wie machen Sie das denn? Also haben Sie Mediatorenausbildungen und wenn irgendwo ein Konflikt um einen öffentlichen Platz oder was weiß ich, um ein Flüchtlingsheim ausbricht, gehen Sie dann dahin und versuchen für Frieden zu sorgen?
Also wir nehmen Stellung, wir engagieren uns oder Personen aus unserer Gruppe engagieren sich auch in der Flüchtlingsarbeit. Aber das Entscheidende ist, dass wir Themen aufgreifen und die mit Leben füllen. Also Beispiel Miseria-Sonntag. Da gestalten wir den Gottesdienst in unserer Gemeinde, laden dann zu einem Fastenessen ein und bringen die Informationen zu den Hintergründen der jeweiligen Fastenaktion dann auch zur Sprache und das Volk. Oder eine andere Aktion, der Einsatz gegen Rüstungsexporte. Halte ich im Augenblick für absolut wichtig, weil das Heil politisch wird im Augenblick gesehen, Aufrüstung, noch mehr Geld für die Rüstung auszugeben. Und ich halte es für ganz entscheidend, dass mehr Geld für Gerechtigkeit, mehr Geld für Bildung, mehr Geld, um Lebensgrundlagen zu schaffen, ausgegeben wird. Und hier haben wir dann die Aktion Aufschrei gegen den Waffenhandel. Und da kann dann auch in Brühl können sich Menschen daran beteiligen, aufschreien, dass sie eben nicht für die Rüstungsexporte sind und zum Beispiel Waffeln statt Waffen fördern.
Waffeln statt Waffen. Das heißt, sie funktionieren wie so ein Verstärker. Sie sagen also, auf der Grundlage, wir setzen uns zusammen und auf der Grundlage des Evangeliums lernen wir, was Frieden bedeutet, und zwar in der ganzen Welt und bei uns. Und dann versuchen sie, wie so ein Verstärker vorzuarbeiten, damit andere Menschen, die sich nicht so intensiv befassen mit der Beschaffung von Waffen, sich trotzdem engagieren können.
Ja, so, oder dass sie uns widersprechen können.
Ah.
Und dann hätten wir auch den Streit. Mhm. Ich finde, ganz wichtig ist für eine Friedensarbeit auch einen fairen Streit zu führen. Also nicht nur immer zu denken, weil man für den Frieden ist, werden einem alle zujubeln. Sondern ich finde, ganz wichtig ist zu provozieren. Provozieren halte ich für etwas sehr Positives, weil da dann als Antwort durchaus die Gegenmeinung kommen kann. Und die ist ja wichtig zu hören. Und die Gegenmeinung oder die andere Meinung ist wichtig, dann auch ins Gespräch mit hineinzunehmen.
Wie reagieren die Menschen denn? Also wie viel Zulauf haben sie denn zu so einem Streitgespräch oder zu so einem Fastenessen? Oder wie viel Waffeln und Waffen werden denn? Oder wie viel passiert denn? Wie viel Resonanz haben sie denn?
Also wir wünschen uns immer mehr Resonanz. Aber wir sind nicht entmutigt. Etwa bei unserer Fastenaktion in der Sonntagsmesse, da ist die Kirche voll. Das heißt, da sind 300 Gläubige in der Kirche. Und beim anschließenden Fastenessen und bei den Informationen sind immerhin 80 Personen da. Das ist ja schon mal etwas. Und ansonsten sind wir viel auf der Straße, in der Fußgängerzone und sprechen die Menschen an, die da flanieren, vorbeigehen.
Die eben gerade da sind.
Die da sind. So, und da zählen wir jetzt nicht, wie viele waren da an dem Stand gewesen.
Damit Sie diese Arbeit über 40 Jahre machen können, brauchen Sie eine innere Motivation. Die speist sich unter anderem aus einer Haltung, die Sie uns zur vollen Stunde in einem Wort mitgebracht haben.
Wir fangen noch einmal an, wir geben nicht auf.
Ein Text von
Lars Gustafsson.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Dr. Werner Höpsch, der uns Lars Gustafsson mitgebracht hat. Wir fangen noch einmal an, wir geben nicht auf. Warum haben Sie uns für heute diesen Text mitgebracht?
Ich habe diesen Text oder diesen Satz, diese Überzeugung mitgebracht, weil dieser Satz, dieses Bekenntnis mich seit 40 Jahren begleitet.
Seit 40 Jahren, also Lars Gustafsson ist ein schwedischer Dichter und ein Philosoph. Vor 40 Jahren haben Sie den entdeckt?
Ich habe den vor 40 Jahren zum ersten Mal gelesen in seinem Roman Lars Gustafsson persönlich. Und er wiederholt diesen Satz in seinen ersten 5 Romanen, die zusammengefasst sind, unter dem Titel Risse in der Mauer. Und und das ist eine Haltung, die er da in seinen Romanen beschreibt, die ihn, Lars Gustafsson, in seinem Leben geprägt hat, aber die auch mich ermutigt und geprägt hat. Und mir ist dieser Satz immer wieder eingefallen. Wir fangen noch einmal an, wir geben nicht auf. Der ist so wie ein roter Faden bei Lars Gustafsson zu sehen, und ich habe mir den dann auch zu eigen gemacht.
Für Ihr eigenes Leben. Jetzt ist so oft sind Sie 40 Jahre aufgekommen. Seit 40 Jahren gibt es die Pax Christi-Gruppe in Brühl. Seit 39 Jahren sind Sie im Erzbistum. Sie sind jetzt 65. Vor 40 Jahren waren Sie Mitte 20. Mitte 20, das war das Alter, als Sie fertig studiert hatten und in das Leben, in Ihr eigenes Leben gegangen sind, es selber verantwortet haben. Ist das die Zäsur gewesen? Irgendwas muss ja sein, dass wir dauernd jetzt über 40 Jahre sprechen. Also war das eine große Zäsur in Ihrem Leben, als Sie sozusagen für Ihr eigenes Leben die volle Verantwortung übernommen haben?
Ja, die habe ich schon vorher für mein Leben übernommen, die Verantwortung. Aber es war insofern eine Zäsur, als ich hier zum ersten Mal dann in einem beruflichen Kontext tätig geworden bin. Und es kam im Alter von 25 Jahren eben einiges zusammen, das Berufliche, dann eben das persönliche Gründung der Pax Christi-Gruppe. Ich glaube, das ist ein Alter, oder für mich besser gesagt, für mich war das Alter, wo ich mich nochmal neu orientiert habe. Mhm. Wie soll das denn jetzt weitergehen mit deinem Leben? Die Jugendzeit nähert sich dem Ende und das ist auch gut so. Und wie soll es jetzt weitergehen? Das war so eine Frage. die ich mir nicht jeden Tag so gestellt habe, aber die mich schon rückblickend bewegt hat.
Und in dieser Zeit haben Sie eben auch Lars Gustafsson, den schwedischen Dichter und Philosophen, entdeckt und seine Haltung. Wir fangen nochmal an, wir geben nicht auf. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Werner Höpsch. Er leitet das Referat für Dialog und Verkündigung im Erzbistum und er ist unser Gast in der Woche, in der er selber in den sogenannten Ruhestand geht und in der wir hier im Domradio die Themenwoche Sehnsucht haben. Deswegen sprechen wir auch hier über Sehnsucht und verbinden das, Werner Höpsch, mit Ihrer Arbeit. Im Laufe Ihrer vielen Jahre, die Sie für das Erzbistum gearbeitet haben, wer kann das heute sagen, dass er 39 Jahre für den gleichen Arbeitgeber gearbeitet hat, haben Sie ganz verschiedene Aufgaben inne gehabt. Und ich wollte zwei herausnehmen. In den frühen Jahren waren Sie ein paar Jahre Sektenbeauftragter und später den Dialog. Und dass wir uns jetzt mal auf die Sekten schauen. Und warum war das so? Warum hatte die Kirche das, einen Sektenbeauftragten?
Die Kirche oder die katholische Kirche hier in Köln hatte einen Sektenbeauftragten, weil viele Anfragen an die Kirche gerichtet wurden. Was ist eigentlich mit diesen neuen Bewegungen? Jugendsekten hießen die, Hare Krishna, Bhagwan, später dann auch Scientology. Was ist eigentlich damit? Wer kann uns da Informationen zugeben? Und da wurde die Stelle eines Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten eingerichtet. Und nachdem ein Kollege die 3 Jahre hatte und der dann gewechselt ist, bin ich auf diese Stelle gekommen.
Also Sie haben mal erzählt, dass Sie immer so ein Grenzgänger waren, dass Sie immer die Energie an der Grenze interessiert hat. Und das ist natürlich so eine Grenze. Menschen, die sich Sekten anschließen, haben ohne Zweifel, wenn unser Thema im Domradio die Sehnsucht ist, ohne Zweifel eine Sehnsucht. Aber wenn man das Wort genauer anguckt, dann steckt da ja auch Suchen drin und im Suchen steckt die Sucht. Also diese Sehnsucht und was war das für eine Sehnsucht? Also Sie haben sich ja dann ganz viel damit befasst und was haben Sie gemerkt? Welche Sehnsüchte haben die Menschen in die Sekten gebracht?
Also zuerst einmal ist es wichtig, dass man die Menschen als Menschen sieht und nicht als Sektenangehörige. Und mir war es immer sehr wichtig gewesen, nicht nur Informationen über die sogenannten Sekten zu sammeln, sondern mit Menschen zu sprechen. Also ich bin in die Gruppen gegangen, habe die aufgesucht, vorher angerufen und habe gefragt, warum sind Sie denn da? Was suchen Sie? Was haben Sie vorher gemacht? Und habe mir viele, viele Geschichten angehört. Und in diesen Geschichten ist mir sehr deutlich geworden, dass die Menschen auf der Suche waren, teilweise auch in diesen neuen Bewegungen auf der Suche geblieben sind und da Erfahrungen gemacht haben, die sie bisher in ihrem Leben nur unzureichend gemacht haben. Also sie haben Geborgenheit auf einmal erfahren. Sie haben eine sinnvolle Tätigkeit auf einmal erfahren. Sie haben erfahren, dass ihnen jemand sagen konnte, wie das Leben weitergeht. Also klare Antworten haben sie bekommen und klare Anweisungen für ihr Leben. Und damit ist ein Teil ihrer Sehnsucht konkret geworden. Ich war immer sehr kritisch gegenüber diesen Bewegungen eingestellt, weil aus meiner Sicht hier auch, und das ist die große Gefahr, wenn Menschen Sehnsüchte haben, dass die auch missbraucht werden können. Dass von außen gesagt wird, ich habe die Antwort auf deine Sehnsucht und damit die Sucht gestillt wird. Was aber bei den Sekten erfolgt ist, ist, dass hier eine Normierung eingetreten ist. Das Leben wurde normiert, das Denken wurde normiert und das eigene kritische Bewusstsein wurde ausgeschaltet. Das war meine Kritik, die ich aber auch immer wieder ins Gespräch gebracht habe. Und wichtig war für mich immer die Frage, warum gehen die denn zu Bhagwan? Warum gehen die zu Hare Krishna? Warum kommen die nicht zur Kirche? Und das auch in die Kirche hineinzuspiegeln, dass hier Menschen auch spirituell auf der Suche sind und dass hier wir auch, wir haben Schätze, aber haben sie oft im Keller und haben in den Schaufenstern unserer Kirchen Antiquitäten stehen. Mhm. Und mein Anliegen war es immer gewesen, die Schätze aus dem Keller, also eine lebendige Bibelzuwendung etwa, herauszuholen, spirituelle These und andere Formen der Gottesdienste auch anzubieten und damit nicht Menschen zu fangen, sondern damit Menschen auch etwas zu bieten, was Fulbert Stefensky mal genannt hat, Spiritualität des Schwarzbrotes. Mhm. Das suchen Menschen, das habe ich gesehen bei den Sekten, und Sehnsüchte können manipuliert werden.
Wie ist das heute? Die Bedürfnisse von Menschen ändern sich ja nicht. Also die Menschen suchen nicht in Scharen die Kirchen auf, aber die Bedürfnisse sind ja trotzdem da und Sekten sind als Thema auch in den Hintergrund gerutscht. Wie ist das heute? Wie machen die Menschen das heute? Die Sehnsüchte sind ja die gleichen geblieben.
Was ich sehe, ist, dass sehr vieles mehr individualisiert ist. Individualisiert, das heißt, dass Menschen für sich in ihrer ganz kleinen Lebenswelt suchen und da glücklich sind. Und das kann dann jetzt eine Sportgruppe sein. Also Sport ist eine ganz große Bewegung, Gesundheit. Mhm. So, das ist eine ganz große Bewegung, wo Menschen suchen und Erfüllung auch finden. Dann suchen Menschen im Ökonomischen, versuchen also da den Sinn jetzt finanziell, ökonomisch messen zu können. Das sehe ich als eine Bewegung. Und dann eben die Fluchten in die kleinen Communities hinein, wo man sich gut versteht, wo man dann auch zufrieden ist und wo man am liebsten in Ruhe gelassen wird von den anderen. Während ich das sage, merke ich aber auch, dass ich hier sehr negativ auch rede. Man muss auch die andere Seite sehen, und die ist, dass Menschen heute sehr selbstbestimmt weitersuchen.
In der Sendung Menschen zu Gast ist heute Werner Höpsch. Und ich habe gesagt, von diesen fast 40 Jahren Berufsleben im Erzbistum Köln schauen wir am Anfang, also auf eine Frühtätigkeit, das waren, weil sich das auch mit Sehnsucht verbindet, eben die Sekten, weil wir ja jetzt die Woche der Sehnsucht im Domradio haben. Und dann würde ich aber jetzt gerne als zweiten großen Schwerpunkt die Tätigkeit nehmen, die Sie heute ausüben. Sie sind Leiter des Referates Verkündigung und Dialog. Und es gibt ja, ich glaube, kann sich davon jemand ausschließen, eine Sehnsucht nach Dialog, nach Verständigung, danach, dass man sich verstehen kann. Diesen Dialog pflegen Sie beruflich eben in vielen Gebieten. Und im Fragebogen haben Sie schon gesagt, ein Dialog kann nur gelingen, wenn es ein echter Dialog ist und nicht zwei Monologe. Das heißt, es braucht Menschen, die wirklich zuhören und das, was sie hören, für sich prüfen, oder?
Ja, es gibt keinen Dialog, wenn ich nur auf mich selber höre und selber mir antworte. Sondern der Dialog ist dadurch bestimmt, dass es eben ein Zuhören und ein Antworten gibt. Aber ein Antworten nicht in dem Sinne, dass ich vorgefasste Statements, wie man das in der Politik oft sieht, verkünde, sondern tatsächlich auf Fragen antworte. Und da muss ich mich jetzt selber schon wieder korrigieren, weil es gibt einen wunderbaren Satz von Ben Yoeds, der sagt, im Dialog antwortet man nicht auf Fragen, sondern Fragenden. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Dialog ist ein interpersonales Geschehen, ein Geschehen zwischen Personen. Verhandlung, da steht die Sache im Mittelpunkt, während beim Dialog die Personen, die Begegnung der Personen im Mittelpunkt stehen. Und das ist das Entscheidende beim Dialog. Es geht um die Personen.
Das ist interessant, weil Ihre Arbeitsplatzbeschreibung ist ja der interreligiöse Dialog oder der ökumenische Dialog. Da geht es ja nicht um Personen, da geht es ja um Sachen. Dann wären es ja mehr Verhandlungen, die Sie da führen. Also.
Nein, das sehe ich anders. Also ich sehe das so, dass auch in meiner Arbeitsplatzbeschreibung der interreligiöse Dialog als Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen oder Ökumene eben unterschiedlicher Konfessionen besteht. Und das ist das.
Dass sich also die Inhalte über die Personen transportieren.
Ja, anders geht es nicht. Und ich kann natürlich nur in einen Dialog eintreten, aus meiner Sicht, wenn ich selber auch verwurzelt bin. Also viele Dialoge scheitern, dass man selber über sich und seinen Glauben jetzt im Interreligiösen gar nicht sagen kann. Mhm. Ich halte es für sehr wichtig, eine Verwurzelung im eigenen, um dann eben auch auskunftsfähig sein zu können. Und der interreligiöse Dialog ist mir deswegen ganz wichtig und entscheidend geworden, auch persönlich, weil ich in der Begegnung mit den Menschen aus anderen religiösen Traditionen das eigene noch einmal neu durchdenken gelernt habe und noch mal neu mir selber erst einmal Rechenschaft über meinen Glauben ablegen musste und dann den auch in den Dialog hineinbringen konnte.
Im Moment haben wir das sogenannte Lutherjahr 2017. Und da fällt der Blick oder die Energie erstmal wieder auf die Konfession zurück. Dieser ökumenische, also der interkonfessionelle Dialog, der ist ja nicht wirklich oft geschmeidig, sondern der ist schwer und schwierig und da gibt es Verletzungen. Wie schauen Sie denn auf den ökumenischen Dialog im Lutherjahr?
Also dieser Dialog oder diese Begegnungen sind, finde ich, schon gut fortgeschritten. Also wenn man Ökumene vergleicht vor 50 Jahren oder 30 Jahren und heute, lassen sich da sehr deutliche Fortschritte in der Begegnung der Konfessionen oder wieder besser gesagt der Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen feststellen. Und ich finde gerade jetzt in dem Jahr der Reformation oder des Reformationsgedenkens und Feiern ist ganz entscheidend geworden, dass sowohl von protestantischer Seite wie auch von katholischer Seite gesagt wird, es steht ja Christus im Zentrum. Also wir feiern nicht eine Spaltung, sondern wir feiern oder wir begehen den Ansatz von Luther, die Frage nach Gott in seiner Zeit zu stellen. Wir hören auf die Antworten, die er gegeben hat. Und er hat ja, und das muss man einfach aus katholischer Sicht heute sehr deutlich betonen, er hat das Evangelium als den großen Schatz der Kirche bezeichnet und den in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist ja die Brücke dann auch zu heute. Die Frage Luthers, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich glaube, diese Frage treibt heute die wenigsten Menschen in den Kirchen existenziell um. Aber die Frage nach Gott und welche Antwort geben wir uns selber und anderen darauf, die ist lebenswichtig in den Kirchen und das ist eine verbindende Frage. Und ich glaube auch, dass wir verbindend hier antworten auf die Frage nach Gott und den in Christus Mensch gewordenen Gott geben können. Da sehe ich die große Herausforderung. Aber auch da ist es wieder notwendig, zuzuhören und nicht den anderen belehren zu wollen. Zuzuhören und nochmals zuzuhören und dann ins Gespräch einzutreten. Und was wir ganz dringend brauchen im Ökumenischen ist das, was mit dem Stichwort Healing of Memories, also die Verletzungen, die Geschichte der Verletzungen zu heilen und nicht einfach zu sagen, Schwamm drüber, das war gestern. Die wirken nach und die müssen ins Gespräch gebracht werden, die müssen bearbeitet werden. Und das halte ich auch in diesem Jahr, in dem Reformationsgedenken, für eine wichtige Aufgabe.
Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Werner Höpsch. Am Anfang habe ich versprochen, dass wir über Bahnreisen, über Karl May und über Ochsen sprechen. Karl May haben wir, die Bahnreisen, und der Ochsen muss noch kommen. Der Ochse hängt zusammen damit, dass Sie Leiter des Referates für interreligiösen Dialoges waren. Denn dabei hat Sie der Buddhismus gepackt. Frage ich erstmal, bevor wir zum Ochsen kommen, warum hat Sie der Buddhismus so gepackt?
Der Buddhismus hat mich deswegen gepackt, weil der interreligiöse Dialog hier in Deutschland oft auf den christlich-islamischen Dialog begrenzt wird. Und mir klar war, der interreligiöse Dialog ist weiter. Der Islam ist für uns die große gesellschaftliche Herausforderung. Und der Buddhismus ist für die Kirche oder die Kirchen die große geistig-geistliche Herausforderung. Und die in den Mittelpunkt zu stellen, das war mein Anliegen gewesen. Noch ein Wort, Herausforderung halte ich für einen positiven Begriff und nicht für einen Kampfbegriff.
Okay, also Sie haben sich an dieser Stelle herausfordern lassen, als die geistige, geistliche, spirituelle Herausforderung gesehen und sind dem nachgegangen, indem Sie darüber promoviert haben, sich haben promovieren lassen. Und das, Ihre Dissertation heißt Hereingekommen auf den Markt. Katholische Kirche und Buddhismus in Deutschland. Und bei Hereingekommen auf den Markt, das ist ja sehr doppelsinnig und man denkt, okay, das ist auf den Markt der Spiritualität gekommen, so. Aber Sie meinen den Ochsen.
Genau, vielleicht jetzt zum Ochsen.
Genau.
Es gibt ein wunderbares Zen-Lehrgedicht, das den Zen-Weg beschreibt, das schon sehr, sehr alt ist und das mit 10 Bildern vom Ochsen bebildert wird. Und diese 10 Ochsenbilder machen einen Weg deutlich. Und dieser Weg beginnt damit, dass jemand aufbricht, um ja, den Ochsen zu suchen. Der Ochse ist der Begriff oder das Wort für das Selbst, für, man kann auch sagen, die Wahrheit. Also es bricht jemand auf, sich selbst zu suchen, die Wahrheit in seinem Leben zu suchen.
Der Ochse steht für die Wahrheit.
Der Ochse steht für die Wahrheit oder für das Selbst. So. Ja. Und jemand bricht auf, das zu suchen. Und da sind wir auch bei dem Thema Sehnsucht, rausgehen, so sich selbst entdecken, zu finden. Und dann auf diesem Weg, ich zähle jetzt nicht jedes der Bilder auf, findet dann der Suchende die Spur des Ochsen. Er findet den Ochsen und zähmt den Ochsen. Und jetzt würde man im westlichen Denken vielleicht sagen, da ist die Geschichte zu Ende, er hat den Ochsen. Und dann geht diese Geschichte aber weiter und dieser Suchende, der Hirte, kommt dann auf den Markt ohne Ochsen. Er hat den Ochsen vergessen. So, er kommt mit leeren Händen herein auf den Markt und das ist eben dann der Titel, Hereingekommen auf den Markt. Und auf dem Markt hat sich nichts geändert. Die Fischbuden sind bevölkert, die Kneipen sind bevölkert, die Händler sind da. Und dann geht der Hirt zu ihnen, aber er geht anders zu ihnen. Er geht als einer, der eine Erfahrung gemacht hat. In meinem Sprachgebrauch kann ich sagen, der eine spirituelle Erfahrung gemacht hat und teilt sie mit den Menschen. Und das ist dann eben auch der Zen-Weg, das Aufbrechen, das sich selbst suchen, aber dann auch die Selbstvergessenheit, und das Hereinkommen auf den Markt, die Absichtslosigkeit in der Begegnung mit dem anderen.
Sie haben interessanterweise gesagt, als an dem Punkt der Geschichte, wo der aufbricht, den Ochsen, also das, was er sucht, findet, könnte die Geschichte zu Ende sein. Und im Westen wäre sie zu Ende. Im Osten, in der östlichen Mentalität und Philosophie, geht es so lange weiter, bis man das wieder vergessen hat, weil, ich sage es mal mit meinen Worten, weil man es selber in sich trägt. Da braucht man den Ochsen nicht mehr. Aber warum sagen Sie, im Westen hört die Geschichte da, würde die Geschichte da möglicherweise aufhören, wo man den Ochsen gefunden hat?
Ja, die würde da deswegen da aufhören, weil wir im Westen eher mal dinghaft oder materialistisch geprägt sind. Wir brechen auf, suchen etwas, haben es gefunden und schreien Hurra, wir haben es. Und zumindest in der asiatisch-buddhistischen Tradition kommt dann der Punkt, wo man sagt, nein, ich kann eigentlich gar nichts festhalten. Ich muss es loslassen. Ich kann mich freuen daran, es im Augenblick zu haben, aber ich halte es nicht fest und deswegen komme ich mit leeren Händen hin.
Aber es ist ja nicht verloren gegangen, sonst würde man ja nicht anders zu den Fischhändlern gehen. Kann ja nicht verloren gegangen sein, nur vergessen.
Ja, es ist insofern, es ist losgelassen worden. Es ist losgelassen worden und ich halte es nicht mehr fest. Was mir dann deutlich geworden ist, ist, dass wir das im Christentum genauso haben. Das unterscheidet uns in einem christlichen Weg nicht wesentlich. Und wenn wir versuchen, Gott auf die Spur zu kommen, jetzt spreche ich als Christ, wenn wir versuchen, Gott auf die Spur zu kommen und Gott finden, dann dürfen wir nicht meinen, den in irgendwelchen Sätzen festhalten zu können. Mhm. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, wer ist Gott? Er ist der Nahe und er ist der Ferne. Mhm. Und wir kommen mit dieser Erfahrung dann zurück, aber nicht, indem ich sage, jetzt habe ich Gott, halte ihn fest, habe ihn in einen Satz eingefangen. Mhm. Und eingesperrt, was noch schlimmer wäre, sondern hier auch die Offenheit, mit leeren Händen, aber mit einer Erfahrung Menschen zu begegnen.
In der Sendung Domradio Menschen gibt es jetzt eine kleine Herausforderung. Werner Höpsch, unser Gast heute. Und zwar eine Herausforderung, die natürlich die ich mir selber stelle. Als meine Kinder noch klein waren, haben wir immer Wortgeschichten gemacht. Jedes Kind hat ein oder zwei Wörter beigesteuert und ich musste eine Geschichte erfinden, in der die Wörter vorkamen. Das heißt, die haben aufgepackt wie die Luchse, ob denn diese Wörter, die sie gesagt hat, manchmal waren es auch jedes Kind drei Worte oder so und die mussten alle vorkommen, egal wie absurd das war. Und jetzt, gegen Ende dieser Sendung, müssen vier Sachen vorkommen. Bibel, Hoffnung, Interesse und Bahnreisen. Das schaffen wir. Wir werden alle vier Sachen jetzt irgendwie in einen sinnvollen Kontext setzen, denn Werner Höpsch, alles hat mit dem zu tun, wie sie, was sie ausmacht und was sie jetzt in der Zeit, die auf sie wartet, ab dieser Woche werden sie im Ruhestand sein, was sie sich dafür wünschen. Die Bahnreisen ist das Einfachste. Sie wünschen sich, die Bahnreisen, die sie jetzt im Moment unternehmen, genießen sie, weil es da was gibt.
Da gibt es Stille für mich. Und das ist etwas, nach dem ich mich immer wieder sehne. Gerade weil ich mit vielen Menschen zu tun habe, wünsche ich mir Augenblicke der Stille. Die wünsche ich mir übrigens in jedem Gottesdienst. Und die vermisse ich oftmals in Gottesdiensten. Augenblicke der Stille, wo ich ja zu mir selber finden kann, aber mich auch öffnen kann in der Stille. Und bei Bahnreisen, ich fahre manchmal so früh, dass gar kein Kollege mitfährt, wenn längere Bahnreisen da sind. Nicht, weil ich die Kollegen nicht leiden kann, sondern weil ich da Zeit für mich habe, aus dem Fenster gucken kann und dann einfach die Ruhe genießen kann. Und die brauche ich.
Die Haltungen im Leben sind ganz, ganz wichtig. Wir haben eben darüber gesprochen, wie wichtig die Haltung, wir geben niemals auf, wir fangen immer neu an, für sie geworden ist, als sie das Mitte der 20er diesen Spruch beim schwedischen Philosophen Lars Gustafsson gefunden haben. Aber wir können diese Sendung nicht aufhören mit der Sehnsucht nach einer Haltung, die sie für ihr Leben sich wünschen, und zwar die Haltung des Interesses. Interesse ist für Sie als Haltung ganz wichtig. Was meinen Sie damit?
Interesse ist einmal eine Haltung, die nicht das Oberflächliche, wie geht es dir, und dann will man es eigentlich gar nicht wissen, zeigt, sondern die das wirkliche Interesse am anderen, und zwar an dem konkreten anderen, zeigt. Und zwar als Haltung, nicht als irgendeine Gesprächstechnik. Mhm. Und in dem Wort Interesse steckt drin, dass wir miteinander verbunden sind, miteinander sind, jeder auf seinem Weg ist, aber trotzdem miteinander verbunden. Und für mich ist Interesse auch der Name Gottes. Wenn es im Buch Exodus heißt, ich bin, der ich bin da, so übersetze ich das für mich, ich bin, der ich bin zwischen den Menschen, ich bin Interesse. Und das finde ich eine Herausforderung als Haltung, aber das dann auch in der Praxis deutlich werden zu lassen.
Sie haben sich gerade auf das Buch Exodus bezogen. Das ist ein Buch der Bibel und das ist gleichzeitig das Buch für Sie. Alle Erfahrungen, die mit Gott da beschrieben werden, machen, dass Sie Bücher in Ihrem Leben gibt und dann gibt es das Buch, das ist die Bibel. Und wenn es darum geht, den Faden der Sehnsucht in Ihrem Leben aufzugreifen und zu gucken, wie soll er sich in den neuen Lebensabschnitt denn fortsetzen, dann gehört dazu, diese Haltung des Interesses, die auf Gott verweist, ich bin da, und die Bibel, aus der Sie lernen.
Aus der ich lerne und aus der ich lebe. Die Bibel ist für mich ein ganz großes Buch, in dem die Geschichte Gottes mit den Menschen aufgezeichnet ist, und zwar als Erfahrungsbericht, nicht als ein philosophisches Lehrbuch. Sie finden in der Bibel keine Stelle, in der Gott definiert wird, sondern es werden Geschichten erzählt, wie Gott ist. Er steigt herab, er hört Klagen, er sieht das Leiden, er befreit. Und die Menschen sagen, so wie Gott etwa sie in der Herausführung aus dem Sklavenhaus Ägyptens sich selbst gezeigt, geoffenbart hat, so wird er auch zukünftig handeln. Und dann haben sie in der Bibel viele Verheißungsgeschichten, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass die Liebe stärker ist als der Hass, dass der Friede und der Gerechtigkeit, dass die stärker sein werden als Kriege und Gewalt und Ungerechtigkeiten. Das ist für mich in dem Buch als eine ganz große Verheißungsgeschichte enthalten. Und in dieser Geschichte verorte ich mich, da verwurzle ich mich drin. Das heißt nicht, dass ich nie Zweifel hätte, aber immer wieder lasse ich mir diese alten Geschichten von der Überwindung des Todes, von der Auferstehung sagen und lasse mich darauf ein und versuche aus diesem Blickwinkel mein Leben zu sehen und zu gestalten. Und das nicht alleine, sondern mit anderen. Ob es Pax Christi, ob es die Kirche, ob es die Menschen sind, deswegen ist wichtig, wir fangen noch einmal an. Wir geben nicht auf. Nicht ich fange noch einmal an, sondern wir.
Das heißt, wenn wir das alles bündeln und auf den Lebensabschnitt gucken, der da noch kommt, dann wünschen Sie sich, dass es da Stille gibt, in dem Sie für sich sein können. Dann wünschen Sie sich, dass Gott zwischen Ihnen und den anderen Menschen ist, dadurch, dass Sie eine Haltung leben, in der Sie wirklich Interesse wirklich da sind und dass Gott da sein kann. Dann wünschen Sie sich, dass Sie weiter aus der Bibel leben und die Verheißungen, ja, Ihnen die Verheißungen ins Leben folgen und sich dann da auch wiederfinden, Ihnen die Kraft geben, dass Sie und die anderen, dass wir nicht aufgibt, bleibt die Hoffnung.
Ja, und die Hoffnung ist eben der Blick nach vorne. Aus den Erfahrungen des Lebens, die man gemacht hat, nach vorne zu blicken und nicht alles abzuschreiben, das ist schon alles gewesen. Und hier ist mir ein Wort des Propheten Jesaja ganz wichtig, und das könnte auch noch ein Motto für meinen weiteren Unruhezustand dann sein. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Merkt auf, seht, ich mache Neues. Das Neue immer zu entdecken, das Neue wahrzunehmen, aufmerksam zu sein für Neues. Diese Fähigkeit wünsche ich mir, die übe ich gerne und eben gerade auch in dem neuen Lebensabschnitt, der nicht Stillstand ist, auch wenn ich die Stille suche.
Stille, Gott, Bibel, Jesaja, das Neue. In 4 Worten gebe ich diesen Wunsch für Ihren Ruhestand oder wie was auch immer da kommt, für die neue Zeit zurück. Von Herzen wünsche ich, dass Stille, Gott, Bibel und Neues darin vorkommt. Vielen Dank, Werner Höpsch, dass Sie zum Ende Ihrer beruflichen Zeit im Domradio waren und sich darauf eingelassen haben, nochmal unter dem Aspekt der Sehnsucht auf Ihr Leben zu schauen. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Vielen Dank allen, die zugehört haben. Und ob Stille, Gott, Bibel oder das Neue, was auch immer für Sie gerade wichtig ist, möge es sein, möge es erscheinen. Am Mikrofon war Angela Krumpenmann. Sie ist gut.